in einem Depot sollte ich zu einem vernünftigen Anteil Aktien drin haben und natürlich Aktienfonds bzw. Aktien-ETFs. Und das hat man sozusagen jetzt auch auf Regierungsseite erkannt. Da kommen hohe Renditen bei raus, wenn man das mit Geduld betreibt. Und das brauchen wir halt auch angesichts unseres demografischen Wandels in unserer Gesellschaft, angesichts, wie es mit der gesetzlichen Rente aussieht.
Bevor wir ins Thema reinspringen, für alle die zum ersten Mal hinhören oder nur draufgeklickt haben, weil da stand, Saidi ist dabei. Es geht heute um Altersvorsorgereform, die gerade ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommt. Saidi, du bist dafür da. Schön, dich zu sehen. Wieder mal bei HIM.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Hallo Lina, hallo Ingo.
Hi, ja, Saidi ist von Finanztipp, das Gesicht von Finanztipp. Das ist ein Verbraucherratgeber, der Teil einer gemeinnützigen Stiftung ist und sich zum Ziel gesetzt hat, Finanzbildung in Deutschland voranzubringen. Das macht ihr super. Und du bist auch super darin, Dinge zu erklären. Und deswegen dachten wir, Saidi, du musst zu uns kommen und mal mit deinen Worten erklären, was passiert da eigentlich gerade altersvorsorgemäßig in Deutschland? Und wenn du mal so einen Schritt zurücktrittst, was ist denn eigentlich das Problem, das diese Reform lösen soll?
Ja, das ist Problem ist natürlich vor über 20 Jahren entstanden und nennt sich natürlich Riester-Rente, die, ja, kann man schon sagen, krachend gescheitert ist. Das muss man wirklich so sagen. Es gibt zwar vereinzelt ganz vernünftige Riester-Rentenverträge in Deutschland, aber das kannst du die Nadel im Heuhaufen suchen. Die allermeisten sind nicht gut. Das muss man deutlich sagen, sind in aller Regel viel zu teuer. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass sie nicht genügend Rendite abwerfen. Das hängt zum einen mit den Kosten zusammen, aber auch damit, dass dort sozusagen viel zu konservativ angelegt wird. Und warum? Weil dort Garantie drin steckt. Da stehen leider sehr viele Menschen in Deutschland drauf auf so Garantien. Aber tatsächlich kostet das halt sehr viel Rendite. Hat vor allen Dingen in der Niedrigzinsphase, Nullzinsphase, sehr viel Rendite kostet. Und das dritte ist, es ist zu kompliziert. Und beim Thema Komplexität, da bin ich noch gespannt, ja, weil da wird leider mit dem Altersvorsorgedepot nicht alles gelöst. Aber wir sind bei Finanzen guter Hoffnung, dass es Gott sei Dank auch relativ einfache Lösungen hoffentlich geben wird.
Und wo ging diese Reform jetzt für dich, fangen wir mal mit den guten Sachen an, in die richtige Richtung? Also was hilft den SparerInnen da draußen?
Ja, die gute Richtung liegt schon im Namen, Altersvorsorge Depot. Ne? Wir reden nicht über eine Rente, irgendwie so langweilige Geschichten, sondern da steckt schon der Kern drin. In einem Depot sollte ich zu einem vernünftigen Anteil und wahrscheinlich zu einem sehr hohen Anteil in sehr vielen Fällen Aktien drin haben und natürlich Aktienfonds bzw. Aktien-ETFs. Und das hat man Gott sei Dank von Seiten, das hat ja die letzte Regierung schon vorbereitet, hat man sozusagen jetzt auch auf Regierungsseite erkannt, ja, so langfristiges Aktiensparen, das ist für sehr, sehr, sehr viele Leute eine gute Idee. Da kommen hohe Renditen bei raus, wenn man das mit Geduld und langem Atem betreibt. Und das brauchen wir halt auch angesichts unseres demografischen Wandels in unserer Gesellschaft, angesichts, wie es mit der gesetzlichen Rente aussieht. Und vor allen Dingen hat man sich halt verabschiedet davon, dass es unbedingt Garantien geben muss. Das hat man damals bei der Riester-Rente halt falsch gemacht. Da hat sich damals die damalige Schröder-Regierung das falsch einreden lassen. Das muss ja ganz sicher sein, immer das Geld bei den Deutschen. Ja, das ist eines der ganz großen Probleme, das wir in diesem Land haben. Wir haben genug Geld. Das ist nicht das Problem. Ja, also klar, ich will jetzt nicht, muss man auch aufpassen, das ist natürlich wieder sehr, sehr unterschiedlich. Und es gibt genügend Menschen, die ein Riesenproblem haben, weil sie kaum was oder gar nichts zur Seite legen können. Aber insgesamt gesehen, auf den Durchschnitt bezogen sozusagen, haben wir in Deutschland schon ziemlich viel Geld. Wir machen nur viel zu wenig daraus. Und da geht das Altersvorsorgedepot jetzt schon in die richtige Richtung. Aber es sind halt auch wieder Fallstricke drin. Wir werden gleich bestimmt drüber sprechen. Es sind leider auch wieder Produkte möglich, ja, die gar nicht günstig für die entsprechende Verbraucherinnen oder Verbraucher ausfallen werden.
Vielleicht ganz kurz etwas, was mich jetzt gerade so hellhörig gemacht hat, dieses Sicherheitsdenken. Was ist denn für dich Sicherheit? Also wenn es gerade um Geld investieren, Geld anlegen, vielleicht auch Geld sparen geht.
Also es gibt falsche und richtige Sicherheit. Ich gehe nochmal auf die falsche Sicherheit ein. Die falsche Sicherheit ist schlichtweg die Angst, Geld zu verlieren. Das ist auch erstmal verständlich und ist auch nicht gut, sagen wir so, erstmal Verluste zu machen. Aber was bei der falschen Sicherheit, bei diesem Angst, Geld zu verlieren, halt ganz oft vergessen wird, und das will mir auch nicht so richtig in den Kopf, ist, dass es noch eine ganz große Gefahr gibt, die wir alle kennen, aber die wir irgendwie auf unser Geld sehr viele Leute nicht anwenden, nämlich, dass die Preise steigen. Ja, dass du dir in 10, 20, 30 Jahren für das Geld, was du angelegt hast, was du irgendwo auf Seite gebunkert hast, nicht mehr und nicht ansatzweise mehr so viel kaufen kannst. wie heute. Sehr viele Leute, ne, also steigende Preise jetzt gerade auch durch den Iran-Krieg sozusagen beschäftigen uns ja immer und das, da regt sich auch jeder darüber auf. Und ja, wenn dann die Benzinpreise hochgehen oder die Lebensmittelpreise, das droht uns ja gerne, dann regen wir uns auch alle drüber auf. Aber es noch zu viele wenige Leute wenden diese einfache Erkenntnis auf ihr Geld an. Dass, wenn ich da 10.000 Euro liegen habe, die sind in nicht morgen und auch nicht in 3 Jahren wahrscheinlich, aber in 10 Jahren sind die deutlich weniger wert. Und das ist, kann's halt nicht sein. So, das ist das Thema falsche Sicherheit. Echte Sicherheit besteht darin, nicht drauf zu schauen, dass ich, oh Gott, ich darf, das Geld darf, muss auch morgen genauso viel wert sein wie heute und übermorgen und so weiter. Und zwar nach dem Kontobetrag, nach der Zahl, die ich da in meiner App oder auf meinem Kontoauszug oder sowas sehe. Sondern es muss steigen. Das ist auch Sicherheit. Und es muss vor allen Dingen diversifiziert sein. Ne? Das große Zauberwort. Ich muss mein Geld auf viele Töpfe, auf mehrere, ja, Renditebringer sozusagen verteilen. Ich darf, alter Spruch, ja, ich darf halt nicht alle Eier in einen Korb legen. Das ist die eigentliche Sicherheit und dann muss ich zulassen, dass mein Geld, zumindest Teile meines Geldes, auch ordentlich mal schwankt, auch zwischenzeitlich mal runtergeht. Aber wenn ich Zeit mitbringe, wenn ich Geduld mitbringe, wenn ich Coolness mitbringe, dann kann ich das mit, wenn ich denn richtig gestreut habe, auch aussitzen und dann erholt sich das schon wieder. Und dadurch, dass es auch mal runtergeht, wird es langfristig auch deutlich nach oben gehen.
Jetzt ist Diversifikation ein gutes Stichwort, vielleicht nicht immer in die richtige Richtung, kleiner Spoiler. Jetzt gibt es ja verschiedene Produktausgestaltungen, sage ich mal, an der Stelle. Und das ist jetzt die Frage, da weißt du sicherlich mehr, ihr wart ja auch viel aktivistisch unterwegs, positiv aktivistisch aus meiner Sicht bei dem ganzen Thema. Was wird da jetzt kommen an Produktausgestaltung? Du hast ja schon von Altersvorsorge Depot gesprochen. Man würde also annehmen, da kommen Broker auf einmal mit ins Spiel, der Staat, Versicherungsgesellschaften. Was kommt da jetzt eigentlich auf uns zu? Weil sicherlich wird die Medienlandschaft jetzt davon voll sein und jeder wird's mal, also meine Eltern haben gesagt, den Nachrichten habe ich davon gehört, was hat's denn damit auf sich? Ja, also das geht gerade rum. Worauf kann sich der Verbraucher, die Verbraucherin denn da vorbereiten und ja, was hältst du auch von den verschiedenen Varianten, die da wahrscheinlich an den Markt kommen?
Ja, es wird eine ziemlich, wie du schon sagst, sehr bunte Produktwelt, Produktlandschaft sozusagen entstehen und ja, schichten wir es mal so ein bisschen ab. Ich fange mal mit dem Schlimmsten an, sozusagen. Ja. Es wird more of the same geben. Ja. Es wird mehr oder weniger sehr viele, vor allen Dingen Versicherungsverträge, das sind Rentenversicherungen sein, vor allen Dingen auch fondgebundene Rentenversicherungen sein, die, wo es keinen großen Unterschied zu einem Riester-Vertrag geben wird und vor allen Dingen leider auch keinen großen Unterschied, erstens, was die Kosten angeht und zweitens, was die Garantie angeht. Denn es ist nach wie vor möglich, so auch nach der Reform sozusagen, so einen Vertrag als mit einer vollen Beitragsgarantie, also mit 100% garantierten Einzahlungen auf das, was ich einzahle und auf die Zulagen vom Staat zu geben. Es wird die Möglichkeit geben, da 80% Garantie drauf zu geben und das schreit alles danach nach den gut altbekannten, ja, Rentenversicherungen, die durch den Versicherungsvertrieb vor allen Dingen, aber auch natürlich auch durch Banken vertrieben werden, wo sehr oft leider nicht gut informierten Kundinnen und Kunden dann gesagt wird, nein, für ihre Altersvorsorge, da dürfen sie natürlich nicht zocken, da dürfen sie nur sehr begrenzt auf Aktien setzen. Sie wollen doch sicherlich, dass da mindestens das Gleiche drin ist, was sie eingezahlt haben. Und das haben sie mit diesem Vertrag garantiert. Und diese alten Argumente, die vor 20 Jahren und auch über die letzten 20 Jahre immer wieder funktioniert haben, die werden auch weiter funktionieren. Es gibt auch leider keinen Anhaltspunkt, dass das nicht funktionieren wird, weil, das haben wir letztes Jahr bei Finanztipp berichtet, es werden auch jetzt noch jedes Jahr 2 Millionen Rentenversicherungen, in aller Regel fondgebundene Rentenversicherungen, die in aller Regel viel zu teuer sind, jedes Jahr neu abgeschlossen. Es gibt nicht 2 Millionen, sondern es gibt zig Millionen übrigens von den Verträgen, sondern jedes Jahr werden noch 2 Millionen neu abgeschlossen. Und leider geht es in den entsprechenden Versicherungsvertrieben und Finanzvertrieben, Strukturvertrieben und so weiter, denen geht es gar nicht schlecht. Die verdienen nach wie vor ganz gut ihre Kohle. Also das wird es für die Altersvorsorge geben. Dann wird es klassische Fondssparpläne geben, geförderte Fondssparpläne natürlich in einem Depot drin mit aktiv gemanagten Fonds, weil Banken hier sicherlich ihre aktiv gemanagten Fonds platzieren wollen, wo also das Argument an sehr vielen Stellen sein wird, na, da passt doch jemand auf ihr Geld auf, der federt es dann auch mal ab, wenn es an der Börse nach unten geht, dann holt er sie da richtig raus, der sucht überdurchschnittlich gut funktionierende, performende Titel raus, der sorgt für die richtige Mischung in dem Fonds und so weiter, das wird es auch geben. Das ist sozusagen schon mal eins besser, aber auch in da rechne ich immer noch mit Produkten, die deutlich zu viel kosten werden, also oberhalb von 1%, 1, dann durchaus 1,5% pro Jahr. Das klingt immer nicht nach viel, aber das macht halt einen großen Unterschied, ob mein Produkt 0,5 oder sogar nur 0,3, 2% pro Jahr kostet oder oberhalb von 1%.
Wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, wir haben das sogar mal, wir haben so einen Rechner mal gebaut, wo man genau das mal zusammenlegt, und wir haben das mal bei 100% simuliert, also 100% Garantie und einen Provisionsvertrag auf 1% Kosten gedeckelt. Dann kommt es gleich auf mit einem ungeförderten ETF-Depot. Das heißt, jeder Prozentpunkt oder jeder 0,1%, der eigentlich auf diese 1% obendrauf kommt, macht es schon schlechter, ja, als ein normales ETF-Depot. Und da sollten alle ganz, ganz aufmerksam zuhören an der Stelle. Das ist, also 1% ist immer noch zu viel, glaube ich, an der Stelle. Da sind wir uns, denke ich, einig. Aber
Also was wäre ideal? 0,23, sagst du, Saidi? Oder was ist jetzt
ideal? Ja, genau. Also ideal wäre natürlich so wenig wie möglich. Das ist ja auch, da komme ich gleich noch dazu, was auch von zum Beispiel Verbraucherzentralen gefordert wird, dass es noch deutlich günstiger gehen muss. Weil wenn man das Beispiel, das natürlich zu dieser Reform auch beigetragen hat, nämlich das schwedische Modell anschaut, ja, dort die Staatsfonds, die haben Kosten in aller Regel von unter 0,1%. Ja, da reden wir zum Teil von 5 Basispunkten oder sowas in der Richtung, ja, oder 7 Basispunkten.
Also wenn man abschaut von anderen Ländern, dann auch komplett.
Ja, bitte. Ja, genau, komplett. Also das geht schon. Ich bin nur der Meinung, und das sieht man ja auch gerade an dem, wie sich ETFs entwickelt haben und die Kosten auch von ETFs entwickelt haben, da trägt der Wettbewerb halt auch ganz viel dazu. Ja, also jetzt kommen schon Welt-ETFs auf den Markt, Weltaktien-ETFs mit tatsächlich 0,05%, also 5 Basispunkten Kosten. Die sich jetzt bewähren, weiß ich noch nicht, ja, aber man sieht, wie die Kosten sowohl bei den Depots als auch bei den Fonds oder ETFs sinken durch den knallharten Wettbewerb, der da draußen passiert. Und das wünsche ich mir für das Altersvorsorgedepot halt auch. Es wird also auch wichtig sein übrigens, dass diese Kosten transparent ausgewiesen werden, ja, dass man die wirklich auch gut vergleichen werden kann. Das machen wir bei Finanztipp natürlich, und wir werden es ausführlich durchrechnen, aber es ist natürlich auch, ich gebe mir ja auch keine Illusionen hin, ne? Wir erreichen natürlich nicht alle Millionen von Leuten, die das betrifft. Und es ist halt auch wichtig, dass der Kunde oder die Kundin das auch wirklich gut dann in der entsprechenden Information sehen kann und vor allen Dingen, dass keine Kosten versteckt werden können. Ne? Ingo wird das auch wissen, ne? Wie gut gerade Versicherer, nicht nur Versicherer, aber auch Versicherer daran sind, Kosten irgendwo zu verstecken, an der Gesetzgebung quasi, ich sag's mal ganz deutlich, vorbeizuschmuggeln, sodass man es halt nicht optimal
vergleicht. Ich finde da ein Argument ganz spannend, Saidi, was du gerade gesagt hast, wir werden nicht alle erreichen. Jetzt ist ja ein Grund dahinter, warum Finanzvertriebe, wie du ja gesagt hast, vielen geht's sehr gut. Ja, ich nenne jetzt mal aus Wettbewerbsgründen keinen, sonst fliegt wieder eine E-Mail rein. Aber die wachsen, die haben mehr Vertriebler, die machen mehr Umsatz. Wir haben das mal uns auch angeschaut, also ein Nettotarifversicherung, ja, bei Riester kostet schon 0,7 inklusive ETF-Kosten, also der Mantel 0,5 plus ETFs 0,2, sagen wir mal. Das heißt, da ist eigentlich gar nicht mehr viel Marge bei diesem 1% Deckel, wenn ich da bleiben würde. Das heißt, logisch werden Vertriebe da draußen es teurer machen müssen und das irgendwie verkaufen, dass sie dann parallel noch deine Haftpflicht umsonst überprüfen. Was hältst du denn von dem Argument, da kam ich drauf, ja, ihr könnt nicht alle erreichen und es muss teurer sein, weil der Vertrieb muss bezahlt werden, denn am Ende machen die Leute Altersvorsorge nicht freiwillig, sondern man muss sie darauf bringen. Das heißt, man muss sie auch auf das neue Altersvorsorge-Depot, Versicherung, wie auch immer bringen. Was hältst du davon, von dem Argument?
Also zum einen ist es natürlich richtig, ja, dass leider wir nicht schaffen werden, dass alle Leute sich darum selbst kümmern. Die grundlegende Message, ne, die ist von uns da und zu der stehe ich natürlich. Du brauchst dafür keine Beratung. Es wird total simpel sein. Du lädst eine App aufs Handy runter. Vielleicht musst du noch eine Identifikation machen, wenn du halt ein neues Konto eröffnest. Dann suchst du dir einen ETF da drin aus, ob du den jetzt von dem Anbieter hoffentlich sinnvoll vorgeschlagen bekommst oder zum Beispiel von Finanztipp. Und dann machst du deinen Sparplan von maximal 150 Euro. Mehr wissen wir noch nicht, aber gehen wir mal von maximal 150 Euro aus. Ende. Und dann vor allen Dingen, die Schwierigkeit kommt danach. Liegen lassen, nichts machen und cool bleiben, wenn es mal schlecht läuft. Das ist die eigentliche Geschichte. Und dafür will ich auch nicht, dass die Leute Geld bezahlen müssen. Aber es ist schon richtig, ja, dass natürlich viele Leute sich auch damit befordert fühlen, weil die sich an dieses ganze Thema überhaupt nicht rantrauen. Das Problem besteht halt, ne, dass wir in Deutschland immer noch viel zu sehr an diesem Provisionssystem hängen und das, was jetzt da draußen getrommelt wird, ja, wir müssen eigentlich, brauchen eigentlich höhere Kosten in den Produkten drin, damit der Vertrieb auskömmlich entlohnt wird. Ja, das kann ich ein Stück weit schon verstehen, aber das Anreizsystem ist halt komplett falsch, weil du zahlst nicht für Beratung. Du zahlst für den Verkauf. Du zahlst dafür, dass jemand dich überredet, etwas zu machen, was am Ende wahrscheinlich für dich zu teuer ist. Das ist so dieses ganze, der ganze Thema, wie man Finanzbildung in Deutschland halt organisiert. Ne? Das ist ein viel größeres Thema, wie man Leute sozusagen grundsätzlich aufklärt, wie sie sich über ihr Geld kümmern sollten, dass sie mehr aus ihrem Geld machen können und so weiter. Das ist noch eine viel größere Geschichte. Da hat ja auch die letzte Regierung was angestoßen mit der nationalen Finanzbildungsinitiative, das jetzt aus meiner Sicht nicht komplett im Sand verlaufen ist, aber nicht wirklich erfolgreich war. Da ist noch viel, viel zu tun. Wir setzen uns ja mit der Finanztipp-Stiftung auch dafür ein, im Rahmen unserer Bildungsinitiative Finanztipp-Schule, dass dieses Thema eben mehr an die Schulen kommt. Erreichen da heute schon ein paar tausend Lehrer, die sich da freiwillig letztendlich drum kümmern. Das ist total cool. Aber da ist natürlich immer noch viel Luft nach oben. Aber am Ende krankt es halt daran, dass wir in Deutschland in allermeisten Fällen keine wirkliche Finanzberatung haben, sondern natürlich nur Finanzvertrieb, Finanzverkauf.
Würdest du es selbst machen? Also würdest du jetzt so ein Altersvorsorgedepot dir anlegen?
Ja, genau. Werde ich nächstes Jahr so gut wie sicher machen. Natürlich muss auch ich noch, wie wir alle, bin ich als Privatperson, sei ich Solidator und als Chefredakteur von Finanztipp, da gibt es keinen Unterschied. Ja? Wir warten alle darauf auf die Produkte, ob die denn hoffentlich so günstig sind. Jetzt kommen wir mal zur guten Seite der ganzen Geschichte. Wir haben ja vor uns vorher über zu teure Angebote und so weiter unterhalten. Jetzt gibt es offensichtlich auch Anzeichen, dass es sehr gute Produkte geben wird. Nämlich schlichtweg ein Depot bei einem Neobroker, bei einer Direktbank online halt, wo ich schlichtweg mir einen Aktien-ETF reinlegen kann und darauf mit dem Sparplan dann Zulage vom Staat bekomme und das hoffentlich zu sehr günstigen Kosten. Wir haben das ausgerechnet bei Finanzen, wo wir sagen, bei 0,5%, das wäre so das Maximum, aber es gibt deutliche Hinweise, dass es günstiger gehen wird, ne? Dass wir also letztendlich wesentlich nur die ETF-Kosten, dann vielleicht noch eine kleine Gebühr oder so vielleicht obendrauf haben, sodass wir vielleicht bei 0,2-0,3% rauslaufen. Und was dazu hilft, das ist schon auch gut, was da rauskam, dass es eben auch ein staatliches Produkt geben wird. Also letztendlich einen staatlichen Fonds für die Altersvorsorge. Und da hoffen wir natürlich alle, dass der nochmal deutlich niedriger von den Kosten her liegen wird und damit auch im Wettbewerb zu den privaten Anbietern steht und damit auch so einen niedrigen Kostenanker setzen wird, an dem sich dann alle auch messen werden können. Da bin ich schon auch ein großer Freund von Wettbewerb, sodass auch der Staat natürlich dann einen Anreiz hat, ja, schlichtweg ein gutes Produkt zu niedrigen Kosten, aber mit guter Kapitalanlage aufzulegen. Wird sehr spannend, aber vor allem, dass es dann irgendwie eine gute Lösung geben wird, da bin ich sehr optimistisch und dass ich nächstes Jahr von einen Teil meines ETF-Sparplans, ja, ich spare mehr als 150 Euro weg, dass ich 150 Euro da ab 1. Januar da reinstecken werde.
Vor allem haben wir uns schon mal auch darüber Gedanken gemacht, und ich habe die Fragen auch schon bekommen, wie kann das denn so ein Broker so günstig darstellen? Und eine spannende Entwicklung ist jetzt für die schon ein bisschen tiefer im Thema drin sind, war ja dieses Thema Payment for Order Flow, dass man quasi nicht mehr sich diese Provisionen nehmen darf. Aber wenn jetzt zum Beispiel Scalable oder auch Trade Republic ihre eigenen Börsen haben und dann pro Jahr einmal die ganzen Zulagen als automatische Sparaufträge bekommen, dann ist das natürlich ganz nett, sich über den Spread schon mal ein paar Kosten reinzuziehen, beziehungsweise sich darüber dazu verdienen. Und andersrum, deswegen finde ich das eigentlich ganz positiv, gerade bei solchen Anbietern, könnte man natürlich annehmen, dass sie dann vielleicht erst recht mit sehr konkurrenzfähigen und sehr günstigen Produkten an den Start gehen können. Deswegen bin ich mal gespannt, gerade bei denen, die dann auch selbst eigene Börsen anbieten, wie Scalable, wie die Kostenstruktur am Ende wirklich aussieht und ob es nicht sogar ein staatliches Produkt schlagen kann.
Ja, das wird man sehen. Ne? Ich glaube, da wird es eher Unterschiede in der Anlagephilosophie geben. Ne? Also wie weit kann ich auf der einen Seite, indem ich einfach schlichtweg so einen weltweiten Aktien-ETF bespare, ganz passiv investieren? Wie weit wird es auch gemanagt? Das wird man auch sehen müssen, wie da von der Anlagestrategie her sozusagen das staatliche Produkt aussehen wird. Ich hoffe, dass man da auch wählen kann, ne, dass ich mir sozusagen, dass ich auch bei dem staatlichen Depot mir sozusagen aussuchen kann, ich will jetzt ganz passiv investieren, ETF-like sozusagen, oder nee, da soll irgendwie ein Fondsmanager auf mein Geld aufpassen, dann vielleicht auch zu höheren Kosten, wird man.
Dann gibt's den deutschen Staat, MSCI World, meinst du?
Ja. Also irgendwas in der Richtung, wir hoffen, dass es gibt. Das ist halt auch das Spannende. Nochmal, ich bin ja so ein bisschen, stehe manchmal ein bisschen so in der Kritik, dass ich so eine staatliche Lösung ablehnen würde. Das ist überhaupt nicht richtig. Das Einzige, was ich sage, es sollte halt nicht das einzige Produkt, also in den Zwang da reinzugehen, das fände ich auf alle Fälle falsch, weil niemand garantiert ja, dass das staatliche Produkt, auch wenn das total günstig ist, eine gute Geldanlage macht. Ja, die müssen sich auch, ja, da ist, glaube ich, der Wettbewerb auch knallhart und das ist auch gut, so wird es ja wahrscheinlich kommen, dass ich auch mein Altersvorsorgedepot wechseln werde. Können. Ne? Also wenn irgendwie ein Anbieter, dann kommt ein neuer Anbieter mit noch niedrigen Kosten oder Jemand lässt sich was Besseres einfallen, was das auch mal bedeutet. Wir reden ja hier über 40, 50, 60 Jahre oder sowas in Richtung. Da wird es schon noch mal hoffentlich irgendwie Innovation geben, wie auch immer die aussehen wird. Das kann ich ja natürlich heute auch nicht beurteilen, dass ich halt nicht festgenagelt bin und nicht in irgendeinem Vertrag drinstecke. Da ist mein Lieblingsgegenbeispiel, sind immer irgendwelche Rürup-Verträge, ja, wo ich halt einfach komplett auf, was weiß ich, ja, 50, 60, 70 Jahre festgenagelt bin und nichts daran ändern kann, dass ich das halt auch umziehen kann. Und spannend ist halt an der Stelle auch, dass da letztendlich die ganze Bankenlandschaft jetzt schon sehr viel stärker, das hat bei Riester angefangen, aber diesmal die Bankenlandschaft auf die Versichererlandschaft trifft und die halt im Wettbewerb miteinander stehen. Und da ist, was das die Bankenwelt halt schon da immer voraus hatte, ist halt genau dieses Thema Kostentransparenz, dass sie viel stärker miteinander im Wettbewerb stehen. Und naja, wenn da irgendjemand sich was einfallen lässt, was letztendlich der Markt nicht gutiert, was sich nicht rausstellt, dann wird es auch ganz schnell im Sinne eines guten Marktes wahrscheinlich wieder raus evolviert.
Jetzt hast du gesagt, zu Beginn, es ist nicht unbedingt einfacher geworden. Und gleichzeitig sagst du, eigentlich braucht es keine Beratung. Ich habe jetzt natürlich einen kleinen Bias an der Stelle, ja, weil wir Honorarberatung machen. Aber nichtsdestotrotz habe ich einfach mal aufmerksam zugehört, denn du hast ja selbst gesagt, es ist nicht unbedingt einfacher geworden. Magst du da mal so ein bisschen drauf eingehen, was ist im Verhältnis zu vorher aus deiner Sicht komplizierter geworden und zumindest, ich nehme jetzt mal eure Sicht an als Finanztipp, erklärungsbedürftiger?
Erklärungsbedürftiger würde ich nicht sagen. Es ist einfach nicht so stark vereinfacht worden, wie ich es mir gewünscht hätte. Ne? Also es geht ja schon damit los, dass du auf die ersten 360 Euro, die du einzahlst, 50% Förderung bekommst. Ja? Und dann geht das sozusagen nach unten. Und allein so eine Abstufung, das muss man erst im Kopf haben. Ja? Relativ einfach finde ich da Gott sei Dank noch die Regelung für die Kinder. Ne? 300 Euro einzahlen, 300 Euro pro Kind bekommen. Das haben sie mal, das kannst du dir einfach auch merken. Das sind solche kleinen Geschichten, sind, damit die Leute von dem Konzept auch überzeugt sind, und sollen sie auch machen, finde ich total wichtig. Ja, das können sie sich irgendwie merken. Ja, ich zahle 300 Euro, dann bekomme ich pro Kind bekomme ich auch 300 Euro. Mehr solche Regelungen hätte man sicherlich noch mehr machen können. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage dir, der Gedanke ist ja, dass man auf 360 Euro 50% Förderung, also 180 Euro obendrauf bekommt. Den verstehe ich schon. Ne? Man möchte halt sozusagen eine hohe Förderung für Leute mit geringem Einkommen haben. Und total sinnvolle Idee. Aus meiner Sicht hätte man halt noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen können und das noch ein bisschen aufblasen können. Aber gut, lassen wir das mal an der Seite. Und dann geht's noch um das ganze Thema Auszahlung aus meiner Sicht. Na, das ist natürlich jetzt noch nicht so relevant, aber das wird noch schon später spannend sozusagen. Du kannst dir einerseits einen Auszahlplan machen, der mindestens bis 85 laufen soll. Also hast du schon mal so, okay, mache ich den jetzt bis 85 oder bis 90, bis 95? Wie soll ich das machen? Und auf der anderen Seite hast du dann die Möglichkeit, aber doch wieder eine garantierte lebenslange Rente zu machen. Und da gibst du halt den Leuten schon sehr viele Optionen an die Hand. Ja, das soll mit diesem sogenannten Standardprodukt besser gemacht werden. Glaube ich ehrlich gesagt nicht dran, dass das damit sehr viel einfacher gemacht wird. Also man hat schon sehr viele Möglichkeiten. Jetzt kannst du sagen, ja, du lässt den Leuten Wahlfreiheit. Da bin ich auch grundsätzlich ein Fan davon. Aber so richtig mit der Gedanke Vereinfachung für Leute, die sich mit dem Thema bisher vielleicht gar nicht oder nur sehr wenig beschäftigt haben, der ist nicht so richtig durchgeführt werden. Und irgendwo da stehen wir, glaube ich, beide dann an derselben Stelle. Ja, die Leute werden natürlich Hilfe brauchen, ob es jetzt ist, dass sie sich online bei Finanztipp informieren oder sagen, na, ich habe ein größeres Thema und ich traue mich an die Sache einfach nicht ran. Ich nehme jetzt Geld in die Hand und beauftrage einen Honorarberater.
Was ja schon oft von Hörerinnen und Hörern bei uns gekommen ist, für mich ist das zu spät. Ja, das war schon, also bei ETF so generell beim Investieren. Wie ist das jetzt beim Altersvorsorge-Depot? Was würdest du sagen, Saidi, bis wann, bis zu welchem Alter würdest du es empfehlen, da dran zu gehen?
Also, wenn wir davon ausgehen, dass die Kosten sehr niedrig sind, so wie wir es vorher gerade diskutiert haben und dass es ein sehr günstiges Angebot ist, würde ich behaupten, dass es kein Höchstalter gibt. Und zwar aus einem einfachen Grund. Es sind ja maximal gefördert 1.800 Euro pro Jahr möglich. Und natürlich kann ich sogar noch, wenn ich sogar jenseits der 60 bin, ja, auch nochmal 1.800 Euro pro Jahr da einbezahlen, als sozusagen Baustein in meiner hoffentlich etwas, insgesamt etwas größeren Altersvorsorge, wo ich dann sage, na, das ist ein gewisser Aktienanteil, den ich da drin habe, der dann hinten auch ausgezahlt wird. Jetzt kann man sagen, ja, okay, hat ein großes Risiko, dass wenn ich das jetzt, sage ich mal, mit 63 anfange, dass das bis 67 dann runtercrasht, weil ich gerade einen Börsencrash erwische. Das Schöne ist, und das ist noch ein bisschen die Frage, kann ich das Geld jenseits des Renteneintritts, also jenseits von 67, weiter in Aktien lassen? Das, die Frage ist noch nicht geklärt. Es sieht für mich so danach aus, wenn es diesen Auszahlplan gibt, dass das möglich ist. Und dann habe ich natürlich sofort einen sehr viel längeren Anlagehorizont. Was ich dann machen muss, ich muss diesen Auszahlplan mehr strecken. Also den würde ich dann tatsächlich nicht bis 85 nur machen, sondern eher, sag jetzt mal was, 90 oder sogar 95, weil dann habe ich wieder den langen Anlagehorizont von, wir sagen ja bei Finanztipp, mindestens 15 Jahren. Und dann ändert sich sozusagen nichts mit dem Rentenbeginn. Wenn die das jetzt so konstruieren, dass da irgendwie doch noch so ein Passus reinfliegt und sagt, nein, mit 67 muss das alles ganz sicher angelegt werden, dann schaut die Rechnung sofort ganz schön anders aus. Da muss man sich das auch mal genauer anschauen, ob man nicht da eben sozusagen dann, weil da braucht es ein Ablaufmanagement, weil sonst hast du wirklich das Risiko, ne, dass dein Aktien-ETF mit 65, 66 irgendwie durch den Boden knallt, weil wir gerade Börsencrash haben. Und das willst du natürlich in dem Moment nicht. Dann braucht es ein ordentliches Ablaufmanagement. Aber es sieht nicht danach aus. Und deswegen glaube ich, dass es in dem Sinne kein Höchstalter geben wird.
Auch das haben wir mal durchgerechnet mit diesem Rechner, den wir da gebaut haben, was du beschreibst. Ist auch ganz spannend. Also es ist ja immer dieses Thema, was du angesprochen hast, lebenslange Rente und auch die Risiken, die ja da eingeplant werden, die Abzüge, die eine Versicherung macht an der Stelle, die ja erstmal aus Versicherungsmathematik verständlich sind, für die Einzelperson immer eher, ja, schlechter da sind. Und wir haben das mal ausgerechnet, also wenn du tatsächlich bis 100 so einen Auszahlplan machen würdest und einfach von 2% Rendite ausgehst, klar ist die Frage, bleiben die Kosten gleich hoch, ne? Wenn ich so ein Ablaufmanagement damit einbaue, wenn wir annehmen würden, sie würden gleich hoch bleiben, dann würde man sich fast immer besser stellen mit so einem Auszahlplan bis 100, selbst bei 2%, als wenn man eine Leibrente nimmt. Und da schließt sich eine Frage an. Gibt es aus deiner Sicht, wir schließen jetzt mal so, mein Arbeitgeber gibt mir 100% zur betrieblichen Altersvorsorge dazu, gibt es aus deiner Sicht ein besseres Produkt, um mit der Altersvorsorge zu starten, als die ersten 150 Euro, die ich in ein kostengünstiges Altersvorsorgedepot packen kann?
Jetzt hast du, glaube ich, das entscheidende Wort schon gesagt, wenn ich mit der Altersvorsorge starte, und in aller Regel, wenn ich starte, bin ich ja noch jung. Ne? Das heißt, ich habe noch wirklich lange Zeit, und dann lautet meine klare Antwort nach allem, was wir heute wissen, nein. Ich würde in aller Regel die ersten 150 Euro in so einen geförderten ETF-Sparplan stecken, einfach weil ich noch so einen langen Anlagehorizont habe. Und damit, das muss ich jetzt vielleicht kurz für die Hörerinnen und Hörer hier erklären, ja, weil in der betrieblichen Altersvorsorge, ja, da gibt es auch schon andere Modelle, aber in aller Regel habe ich da ja wieder eine Garantie drin, wie bei Riester letztendlich, das ist ganz ähnlich von der Konstruktion her. Und dadurch ist die Rendite nach oben hin begrenzt. Jetzt hast du gerade das Gegenbeispiel gesagt, ja, jetzt kriege ich auch, Was, 100 Euro oder 100% vom Arbeitgeber?
Dazu? Nee, 100% gefördert. Ich bekomme einfach alles geschenkt vom Arbeitgeber.
Okay, gut, okay. Das ist natürlich geschenkter Gaul. Ja, dem würde ich nicht machen. Aber wenn man sagen würde, ja, ich bekomme jetzt wirklich einen hohen Arbeitgeberzuschuss, dann müsste man das gegen das entsprechende Produkt rechnen. Das wird für die allermeisten Leute nicht möglich sein. Ja. Und jetzt können die sagen, okay, ich nehme die Direktversicherung oder was auch immer, Pensionskasse, die dir mal von meinem Arbeitgeber da angeboten wird, und gehen zum Honorarberater. Da muss ich auch sagen, na, lohnt sich das wirklich? Ne? Irgendwo will auch da natürlich für seine Arbeit gut verdienen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, lohnt sich dieser kleine Case? Für Leute, die da eine schnelle Lösung wollen. Ja? Wenn ich wirklich eine super Förderung von meinem Arbeitgeber bekomme, zum Beispiel auf jeden Euro, den ich da einzahle, bekomme ich einen Euro vom Arbeitgeber drauf, dann kann ich das schon auch mitnehmen. Ne? Das wäre wahrscheinlich immer noch eine ganz gute Idee, diese Förderung mitzunehmen. Und wenn ich es dann schaffe, dann mache ich 50-50. Ne? Also ganz pragmatisch für jemanden, der so eine Daumenregel haben will, da stecke ich 50% in die betriebliche Altersvorsorge. Sagen wir mal, ich kann ja 200 Euro leisten, dann mache ich 100 Euro in die betriebliche Altersvorsorge. In dem Bewusstsein, dass es, hey, das ist eher ein bisschen sicher angelegtes Geld, da ist wahrscheinlich eine Garantie drauf, aber ich bekomme ja vom Arbeitgeber nochmal 100 Euro obendrauf und mache nochmal 100 Euro in gefördertes Altersvorsorgedepot zu niedrigen Kosten. Das würde ich als pragmatische Lösung, jeder kann natürlich die Gewichte da auch anders verschieben, fände ich das in Ordnung. Aber ich würde, ganz kurz noch, ich würde nie nur betriebliche Altersvorsorge machen, weil wahrscheinlich wirst du die nicht dein ganzes Leben haben und viele andere Sachen. Also nur darauf zu setzen, ich würde immer auch schauen, dass ich Altersvorsorgedepot bzw. privaten ETF-Sparplan habe.
Und wenn wir davon weggehen von Ingos Idee, dass der Arbeitgeber da mitmacht, was ist, wenn man jetzt einfach sagt, du sagst, ne, man ist jung, wenn man irgendwie startet, aber glaube ich nicht, beziehungsweise was ich auch von unseren Hörerinnen und Hörern höre, ist es gar nicht immer so. Also viele trauen sich an das Thema Altersvorsorge einfach nicht dran. Das heißt, egal wie alt jetzt jemand ist, was würdest du sagen, wenn wir nochmal Ingos Frage aufnehmen? Womit starten?
Also wenn du diese Möglichkeit betriebliche Altersvorsorge nicht hast oder die nicht attraktiv ist, weil dein Arbeitgeber da nichts Gutes anbietet und wenn du nicht vorhast, eine Immobilie zu kaufen und zu bauen, ne, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, dann sieht jetzt zum heutigen Stand, wo wir diesen Podcast aufnehmen, alles danach aus. Die ersten 150 Euro würdest du in hoffentlich ein günstiges Altersvorsorgedepot stecken.
Punkt. Jetzt haben ja viele auch bestehende Verträge. Was mache ich denn jetzt damit? Gibt es da schon so erste Tipps von euch als Finanztipp? Weil damit gehe ich ja dann auch in die direkte Konfrontation mit dem Finanzvertrieb, der es mir vielleicht vermittelt hat. Ja, da sind noch Provisionen offen. Spoiler, Interessenskonflikt. Ja, aber jetzt mal unabhängig davon. Wie steht ihr zu bestehenden Verträgen und gibt es da vielleicht auch schon so Daumenformeln, wo ihr sagt, in 80-90% der Fälle wird sich auf jeden Fall ein Wechsel lohnen? Und ja, wo gibt es auch Fälle, wo es sich vielleicht nicht lohnt aus eurer Sicht?
Ja, da lehne ich mich ganz klar aus dem Fenster. Wir haben ja die Folge damit begonnen, dass Riester daran gekrankt hat, dass die allermeisten Verträge zu teuer waren, zu schlechte Rendite liefern. Und da ist ganz klar, die allermeisten Verträge werden sich wahrscheinlich lohnen, in ein günstiges Altersvorsorgedepot zu übertragen. Ja, weil ich weniger Kosten drin habe, weil ich langfristig höhere Renditechancen habe, weil ich auch wahrscheinlich das Gefühl habe, hey, das ist transparenter, ja, vor allen Dingen, wenn es zum Beispiel, ne, über einen Neobroker, über eine Direktbank, über eine App letztendlich auf meinem Handy läuft, ja, und dann kriege ich nicht irgendwie einmal im Jahr so eine seltsame Jahresmitteilung, wo dann irgendwie Kosten draufstehen und ich durchblicke das auch nicht so, das wird alles sehr viel transparenter sein. Also, klare Message für die allermeisten Riester-Verträge und gerade, also, für die allermeisten Verträge wird es sich lohnen, das zu übertragen. Es sieht auch danach aus, dass ich, wenn mein Vertrag mindestens 5 Jahre alt ist, dafür auch keine Kosten bezahlen muss. Da muss man noch anschauen, berechnet der neue Anbieter sozusagen mehr Kosten. Auch da glaube ich, dass es da sehr gute Angebote geben wird. Also klare Message, die meisten Verträge wird es sich lohnen, zu übertragen und dann auch wieder einzuzahlen. Es gibt ja sehr, sehr viele beitragsfrei gestellte Verträge, dann kann ich die Zahlung auch wieder aufnehmen. Jetzt mag es Ausnahmen geben. Eine Ausnahme ist zum Beispiel, wenn ich wirklich noch so einen uralten Riester Banksparplan habe, gab es ja mal so vor anno dazu mal und vor allen Dingen, wenn der alt ist, dann hat er vielleicht noch hohe Zinsen. Diese Banksparpläne hatten in aller Regel auch sehr, sehr niedrige Kosten und dann kann ich den auch weiterlaufen lassen in so als sichere Geldanlage, wenn ich das denn möchte. Wenn ich aber sage, ja, das ist ganz nett, dass ich da jetzt, ich sage jetzt irgendwas, ja, 3% Zinsen drauf bekomme, aber eigentlich weiß ich, muss da noch mehr gehen, ja, dann kann man auch sogar so einen Banksparplan übertragen. Und noch ein Sonderfall wäre, in aller Regel habe ich niedriges Einkommen, ja, oder mein Ehepartner und Ehepartnerin ist der eigentlich Förderberechtigte und ich muss in meinen alten Riester nur 60 Euro Mindestbeitrag einbezahlen und bekomme darauf sogar noch Kinderzulagen. Also Idealfall, sage ich mal, ich zahle 60 Euro ein, bekomme 175 Euro Grundzulage für mich selbst und, sagen wir mal, 2 Kinderzulagen je 300 Euro. Dieses Verhältnis lohnt sich und das kriegst du halt im neuen Altersvorsorgedepot nicht, weil da musst du 300 Euro pro Jahr einbezahlen, um die volle Zulage zu bekommen. Das wird sich wahrscheinlich, aber das sind Ausnahmefälle. Und selbst in dem Fall, haben wir heute auch schon in der Redaktion diskutiert, wenn das Kindergeld irgendwann ausläuft, ja, weil die Kids zu groß werden, ich dann die Kinderzulage nicht mehr bekomme, wahrscheinlich spätestens dann wird es sich lohnen, meinen alten Vertrag auf ein Altersvorsorgedepot zu übertragen.
Ja, und wenn die Laufzeit besonders lang ist und die Kosten sowieso höher als 1% sind, auch das haben wir mal nachgerechnet. Und es ist noch ein Fall als Zusatz, und die Fragen hatte ich auch schon, wo wir relativ alte KundInnen hatten, also alt in Anführungszeichen, natürlich aber nah an der Rentenphase, die so 65, 66 sind und die
das will ich noch neu formulieren. Nein.
Ja, also nah an der Rentenphase sind, so meine ich das, die so ganz hohe, wie du meinst, Saidi, jetzt im Banksparplan, aber so ganz hohe Rentenfaktoren haben, wo man sich schon überlegen muss, natürlich, will ich jetzt einen Auszahlplan machen, der quasi gar keine Garantien hat, oder wenn ich das adäquat vergleiche mit einer Leibrente, dann können die teilweise so hoch sein, dass man sich dann so kurz vorher noch überlegen muss, auch die Ausnahmefälle wird es geben, aber wie du schon sagst, ich glaube, in 90-95% der Fälle ist es dann so, dass man guten Gewissens in die neue Variante wechseln kann.
Und in dem Fall ist jetzt ein wichtiger Tipp, ja, wenn jetzt gerade jemand sozusagen, wenn die Riester-Rente zur Auszahlung ansteht, ich würde es jetzt gerade nicht machen. Ich würde abwarten sozusagen, weil auch das wären wir, ihr macht das ja auch offensichtlich bei Finanzen, werden wir das auch vergleichen, ja, mit den neuen Produkten. Weil es kann durchaus sein, dass es sich lohnt, zur Auszahlphase in ein neues Produkt, eben um zum Beispiel so einen Auszahlplan in Anspruch zu nehmen. Ja, wenn die Rente, die mir mein alter Versicherer sozusagen anbietet, sehr hoch ist, dann kann ich das ja in Anspruch nehmen. Ich glaube, dass in vielen Fällen die Auszahlpläne, und das hast du ja vorhin auch schon angedeutet, sehr viel attraktiver sein werden.
Sadie, ich werde dir die Abschlussworte überlassen. Die Frage kommt natürlich von mir. Jetzt haben wir April und wir reden die ganze Zeit darüber, dass das nächstes Jahr startet. Jetzt sind vermutlich einige Scharren schon mit den Füßen, weil sie denken, okay, es ist hart, das Thema, aber ihr habt mich motiviert, ich kümmere mich drum, ich mach das. So, und dann kommt der Sommer und der Herbst und der Winter und dann hat man es auch wieder vergessen. Also was würdest du jetzt denjenigen raten, die sagen, hey, ich habe euch gehört, es ist wichtig, ich möchte mich drum kümmern, ich möchte es aber auch nicht vergessen, dass ich mich drum kümmern muss. Welche Motivation mich so mitgeben oder vielleicht ein Datum, was wir uns jetzt in den Kalender schreiben sollen oder, was hast du da für einen Tipp für uns?
Kein Datum in den Kalender. Anfangen. Jetzt. Hol dir eine App aufs Handy, eröffne ein Depot, ja, gute Tipps findest du auf finanztipp.de, ja, und mach einen ETF-Sparplan. Und du kannst dann zum 1. Januar immer noch, wahrscheinlich zu null Kosten, 150 Euro oder wie viel auch immer, in ein solches Altersvorsorgedepot wechseln oder noch zusätzlich aufsackeln. Vielleicht verdienst du irgendwann mal schwer. Aber wie du richtig sagst, Lena, ja, das Wichtige ist, ins Tun zu kommen. Und ins Tun zu kommen ist immer besser, was? Immer besser heute als morgen. Ja. Einfach mal einen ETF-Sparplan eröffnen. Wenn du dich nicht traust, dann fängst du mal mit einem kleinen Betrag an. Ja, dann machst du vielleicht mal 50 Euro im Monat. Einfach nur, um sich mal dran zu gewöhnen. Ah ja, und jetzt geht das da rein. Oh, das ist ja mal 5% nach unten gegangen, weil Trump sich wieder was ausgedacht hat. Hey, aber jetzt ist es wieder 3% nach oben gegangen. Ja, und sich überhaupt an dieses ganze Thema zu gewöhnen. Und dann kann man sich nächstes Jahr immer noch drum kümmern, dass man dann eine hübsche Zulage vom Staat obendrauf drauf bekommt. Aber es geht nicht, der Key ist nicht, das anzufangen, weil ich eine staatliche Zulage bekomme. Der Key ist überhaupt anzufangen, denn der entscheidende Faktor bei der ganzen Geschichte ist die Zeit. Dass das Geld mehr wird, kommt nur durch den Zinseszinseffekt zustande. Und der entscheidende Faktor für den Zinseszinseffekt ist tatsächlich nicht so wahnsinnig, wie viel ich einzahle. Ja, natürlich spielt das schon auch eine große Rolle. Aber es ist vor allem die Zeit. Die Zeit gibt dir keiner mehr zurück. Und deswegen, wenn du dich jetzt wegen dem ganzen Thema Altersvorsorgedepot, und das geht erst zum 1. Januar damit los, jetzt damit beschäftigst, dann fang jetzt an, eröffne ein günstiges Depot. Fang mal mit zum Beispiel einem kleinen ETF-Sparplan an. Und Hauptsache, du kommst so ins Tun und du hast eine Routine zugelegt. Und dann kannst du nächstes Jahr oder Ende des Jahres dich immer noch um ein gefördertes Depot kümmern.
Super, danke. Das war Saidi Sulilatu von Finanztipp. Schaut bei Finanztipp vorbei, hört auch gerne unsere ETF-Reihe, Folge 20 bis 30. Da gehe ich die ganze Reise durch, wie ich von keine Ahnung bis hin zu, hey, ich habe in ETFs investiert. Ja, das gehen wir da durch. Und Ingo und ich machen bei HIM ab nächste Woche, Ingo, oder? Unsere kleine neue ETF-Reihe, damit man wirklich nochmal reinkommt. Was sind ETFs? Wir beantworten alle blöden Anführungszeichen, Fragen, die man überhaupt haben kann. Also bleibt dran und danke, Sadie, für die Motivation, jetzt anzufangen und jetzt dieses nervöse, aufregende Kitzeln, was ich auf jeden Fall spüre, nach euren tollen Insights, ja, das jetzt zu nutzen und loszulegen. Vielen Dank, Sadie. Danke, Ingo. Tschüss, ihr alle.
Danke, Lena. Ciao.
Danke, sehr gerne. Ciao.
Ciao.